Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Es ist eine Zeit her, dass man uns gehört hat, dass wir uns gehört haben. Es ist eine Menge passiert. Benita, gestern habe ich es vorgelesen. Herr Streeting ist zurückgetreten, der Gesundheitsminister. Das wird sicher heute Thema sein. Und die anderen Themen, ich glaube, es gibt genug zu erzählen.
Es gibt wirklich genug zu erzählen und dass wir uns jetzt schon 3 Monate hier nicht versammelt haben.
I know.
Also es ist wirklich
der
schlimm,
ist
ich weiß gar nicht, wie unsere
Tasse.
HörerInnen das irgendwie verkraften. Und ich verkrafte es auch schwierig, weil ich ja mit niemand darüber reden kann.
Aber wir merken es gerade jetzt schon in der Rückkopplung, wir haben ja so ein neues Tool, dass so die Begeisterung ist groß, jetzt uns wieder zu hören.
Also, ich dachte, wir haben ein technisches Problem.
Wir sind so nah mit unseren Hörern, wie man sich. Es ist toll. Schön, dass ihr zuhört.
Du hast ja gerade schon gesagt, Wes Streeting ist zurückgetreten gestern, der Gesundheitsminister, was natürlich ein herber Schlag ist für Keir Starmer. Aber ich möchte kurz nochmal rekapitulieren, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Weil letztes Mal, als wir sprachen, da hatte ich schon gesagt, dass eine By-Election bevorsteht in der Nähe von Manchester. In einem Wahlbezirk, der heißt Goten and Denton oder so.
Das ist eine kleine Wahl-By-Election.
Ja, klar, das ist, wenn ein Parlamentssitz frei wird aus irgendwelchen Gründen und dann muss eben nachgewählt werden, dass einer da wieder sitzt. Ja. Und da war also unheimliche Intrige, alle möglichen Sachen passierten. Aber was dann am Schluss wirklich passierte, ist, gewonnen hat diesen Sitz eine sehr junge Frau, die ist Klempnerin und heißt Hannah Spencer. Und nicht nur ist sie jung und Klempnerin, sie sieht wirklich extrem gut aus. Man muss sie sich mal anschauen, so eine richtige ein English Rose mit herrlichen, wallenden, blonden Haaren und Porzellanhaut und sehr so irgendwie auch sympathisch. Mhm. Und die ist eine Grüne. Und damit haben die Grünen ihren 5. Sitz errungen im Parlament. Immerhin. Und das ist wirklich, war ein riesen, ein politisches Erdbeben, weil diesen Sitz hat die Labour-Partei seit 1931 gehalten. Und es ging immer darum, wird Reform den jetzt gewinnen, weil das ist natürlich auch ein Wahlkreis, wo es den Leuten nicht so gut geht. Und Reform hat sich da unheimlich ins Zeug gelegt und einen ihrer wirklich scheußlichsten Protagonisten ins Rennen geschickt. Aber auch die Grünen, die jetzt eben in England oder in Großbritannien sehr erstarkt sind unter ihrem neuen Anführer, der heißt Zach Polanski heißt er, die haben das gewonnen. Und da hieß es schon, okay, das ist jetzt für Keir Starmer schon der Todesstoß, weil diesen Sitz können sie nicht verlieren. Und die Grünen sind eigentlich auch in England sehr populistisch von links, ja, nicht von rechts, sondern von links und haben diesen Sitz gewonnen. Und Fräulein Spencer sitzt jetzt im Parlament und meldet sich gelegentlich und sagt, also wie geht's denn hierzu? Die trinken ja nur den ganzen Tag und also nicht nur Tee, sondern auch Gin and Tonics. Sind überhaupt, hier ist gar keine Arbeitsmoral und sowas hätte sie noch nie gesehen. Und als Klempnerin würde sie ja schon von morgens bis abends hätte sie immer irgendwie unter irgendwelchen Waschbecken gekrochen. Aber im Parlament, da würde man ja gar nichts tun. Also man sieht, da ist irgendwie ein Kulturclash. So ging es jedenfalls schon mal los vor 3 Monaten.
Also schon mal die erste Klatsche.
Klatsche für Keir. Und trotzdem war die Labour-Partei in der Zwischenzeit eigentlich untätig. Also es passieren schon Dinge, die eigentlich die Leute begrüßen würden, wenn sie wüssten. Zum Beispiel die ganzen Asylanträge werden schneller bearbeitet und solche Dinge.
Ich habe noch einen Gedanken zur Klempnerin, weil das ja eine unserer ersten Folgen war. Da ging es auch um Klempner. Und jetzt rüttelt diese Frau hier vielleicht das Parlament durch. Wie schön.
Ja, vor allem, sie ist wirklich eine britische Klempnerin und die fehlt jetzt auch noch im Klempner, wo die ganzen polnischen Klempner jetzt ja schon fehlen, weil die alle nach Polen zurückgegangen sind. Jetzt wird es also ganz eng, zumindest in der Gegend um Manchester, wenn man irgendwie mal ein verstopftes Waschbecken hat.
Aber übertragen gesprochen heißt es auch Verbindungen schaffen, Rohre abdichten und das Ganze tut vielleicht auch der Gesellschaft gut.
Das Klempner-Business hat generell natürlich sehr viele schöne Analogien, die wir jetzt nicht weiter.
Aber es ist zumindest sehr handfest.
Es ist ein handfestes Business und es war auf jeden Fall ein großes politisches Ereignis, dass dieser Sitz, der seit 1931 eben der Labour-Partei quasi gehörte als Erbsitz, jetzt an die Grünen ging, die man auch so auch als Populisten eigentlich bezeichnen kann. Natürlich sind sie mehr extrem sympathischere Populisten als Reform, aber sie haben auch alle möglichen Forderungen, die man überhaupt niemals umsetzen kann. Das ist auch klar. Aber das Regierung Keir Starmer ist an sich schon beschäftigt mit manchen guten Dingen, aber in der Presse hört man sie nicht. Und auch diese By-Election war also begleitet von irrsinnigen Pressegetöse und eigentlich schon Reform schon zugesprochen. Dann ging es schon sofort wieder darum, wenn die jetzt verloren wird, dann muss sofort Keir Starmer zurücktreten. Mhm. Und dann muss es eigentlich eine neue Wahl geben und Nigel Farage wird hier der nächste Premierminister. So ist immer der Tenor, der irgendwie in der Öffentlichkeit, weiß nicht, porträtiert wird oder rumwabert. Und man fragt sich eigentlich, warum, aber es ist so.
Das war jetzt mal die Manchester-Wahlkreisgeschichte, aber jetzt gab es ja noch eine Wahl, oder?
Naja, und jetzt gerade gab es eine Wahl am 26. Mai, glaube ich, gab es Council Elections. Am
26. April.
April, genau. Wieso kam ich denn jetzt auf Mai? Ich bin schon, letztes Jahr war 26. Mai bei Elections, habe ich mir natürlich gemerkt. Nee, das war jetzt vor kurzem im April. Und Das waren Council Election, also so wie Bezirksausschuss und sowas. Mhm. Also wahnsinnig viele Sitze oder Pästchen werden da vergeben, Tausende im ganzen Land. Und das war auch, also wurde auch schon vorher gesagt, das wird Reform, wird also riesig gewinnen und das, also Nigel Farage muss jetzt demnächst Premierminister werden, wenn es so weitergeht. Tatsächlich hat Reform auch sehr viele Sitze gewonnen, aber nicht so viele, wie sie dachten, und auch viele andere Parteien haben sehr gut abgeschnitten, zum Beispiel die Liberal Democrats, die, von denen ich ja immer rede und von denen aber sonst niemand redet außer mir.
Aber immerhin werden sie dann gewählt.
Ja, sie werden gewählt und auch in
für was stehen die nochmal?
Die stehen für
die FDP.
Ja, so eine Art FDP, so ein aber sind viele links, ja. Also im Vergleich zu unserer FDP jetzt.
Die FDP jetzt. Aus den 70ern.
So würde ich sagen.
Und sie wirtschaftsorientiert, aber doch auch fürs Soziale.
Doch auch.
Sie dass sind die Arbeitszeit und nicht zu lange ist.
Naja, genau. Nein, halt schon eher halt liberal, wie der Name sagt.
Ja, und also auch also pro Europa vor allem sind sie auch. Eigentlich als einzige Partei sind sie letztes Mal in die Wahl gegangen mit, sie möchten wieder nach Europa rein, also in die General Election. Und haben ja auch 72 Sitze damals gewonnen, was so viel hatten sie schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Jedenfalls jetzt war es so, dass diese Council Elections für Labour wahnsinnig schlecht ausgegangen sind. Also Reform hat wirklich viel gewonnen, Lib Dems haben viel gewonnen, die Grünen haben auch viel gewonnen, die Konservativen haben nicht so viel und wie ihr schon merkt, von denen rede ich gar nicht mehr, weil von denen redet keiner mehr.
Nee, wirklich, die Tories kommen nicht mehr vor.
Die sind basically they're dead, weil Reform hat auch zum Teil deswegen so viele Sitze
gewonnen. Erstarrt auch, vielleicht ist das auch eine physische Reaktion bei Konservativen, dass man irgendwann erstarrt.
Ja, jedenfalls die noch wendig sind ja. Die gehen alle langsam zu Reform rüber. Also immer mehr, also viele Leute haben sozusagen auch Sitze in so Bezirksausschüssen und so gewonnen, die eben eigentlich Konservative noch vor 3 Sekunden waren. Und die deswegen natürlich auch bekannt sind und Leute kennen die. Und dann man sagt ja auch, wieso, der war immer gut, den will ich es eigentlich völlig, dass der jetzt ein Reformmensch ist oder eine Reformfrau, ist egal. Aber es kommt natürlich dann auf dem Papier so an, also Leute sind wild auf Reform. Ja. Und das ist ja ganz schön, kann man auch dieses Ratten verlassen, das sinkende Schiff. Die, also Konservative haben auch sehr eingebüßt. Und ein großer, großer Upset war, dass Wales, wo seit 100 Jahren die Labour-Partei die stärkste Partei ist. Und auch, also da war nämlich nicht nur Council Election, da war richtig Parliamentary Elections. Die haben ja eigene Parlamente, Schottland und Wales, seit den 90er Jahren, späten 90ern. Und da hat Labour verloren und Plaid Cymru, das ist die walisische Nationalpartei.
Wie heißt die Plaid?
Plaid Cymru heißen die, das ist halt walisisch.
Toll, das ist bestimmt heißt noch ganz anders geschrieben, Plaid Cymru.
Nee, das ist wirklich also so geschrieben und auch nicht mit Doppel-L und 7 W am Schluss. Aber die sind also walisische, das heißt glaube ich einfach walisische Partei. Ich glaube Cymru heißt Wales, also Wales und Plaid ist wahrscheinlich Partei, denke ich mal. Die haben gewonnen und sind natürlich wahnsinnig begeistert. Reform hat auch viele so kleinere Council-Sitze gekriegt in Wales und man fragt sich, was mit den Leuten in den Leuten vorgeht, also sowieso in Großbritannien, aber gerade in Wales. Wales hat ja damals auch Brexit, also ziemlich deutlich für den Brexit gestimmt und ist natürlich eine der ärmsten Regionen Großbritanniens und eine der Regionen, denen es am nässesten reingeht, weil die ganzen Gelder aus Europa fehlen. Aber das
stört niemand.
Aber ich glaube, und das kann man sich ja für ganz Großbritannien fragen, warum hat jetzt Reform doch sehr gut abgeschnitten, obwohl schon viele Councils wieder zurückgetreten sind, weil man gesehen hat, die sind also wahnsinnige Rassisten oder dachten, sie werden bezahlt und sie werden aber nicht bezahlt oder sie dachten, sie kommen ins Parlament und haben dann gemerkt, ach nee, das ist nur irgendwie Bezirksausschuss, da habe ich gar keine Lust drauf. Das haben wir auch schon öfter gesagt, dass bei Umfragen jetzt immer gesagt wird, die Großteil der Briten sagen, Brexit war ein Fehler.
Aber das setzt sich mehr und mehr.
Man hat das Gefühl, also in den Köpfen der Leute, die verbinden Reform gar nicht mehr mit dem Brexit, weil sie die Konservativen damit verbinden, weil die haben es ja gemacht. Also das ist jetzt meine Erklärung dafür,
weil
so
umgesetzt,
doof kann man ja nicht sein.
Aber Farage kräht doch nach wie vor nach einem noch besseren Brexit.
Ja, Farage benutzt das Wort kaum.
Okay.
Der redet nur noch über natürlich Ausländer und Ausländer raus und Britain is broken. Also Britain is broken, das ist der neue Drei-Worte-Slogan, mit dem er jetzt seit langer Zeit durch die Gegend tourt. Britain is broken. Und er tritt nie mehr auf und sagt, wir müssen den Brexit jetzt mal richtig durchziehen. Er wird aber auch nie dazu befragt. Ganz selten, wenn er oder seine Mann interviewt werden, wird einfach gesagt, was ist denn nun, das war doch eure tolle Idee. Dann würde er natürlich sofort sagen, kommt natürlich gelegentlich auch vorher, wurde halt nicht richtig gemacht. Ja. Aber tatsächlich glaube ich, dass in den Köpfen der Wählerschaft die Reformpartei es irgendwie geschafft hat, sich vom Brexit zu trennen. Die Konservativen sind damit, werden damit identifiziert oder man identifiziert die Konservativen damit.
Aber all diese Irrungen, Wirrungen und Wahl, kleine Wahl, große Wahl und jetzt wie hält denn Keir Starmer das irgendwie zusammen jetzt? Gestern hat es ja dann wirklich sehr gerumpelt, aber
der hält es natürlich sehr schlecht zusammen. Also bei Keir Starmer, der mir eigentlich natürlich grundsätzlich sympathisch ist, aber er ist leider, muss man sagen, er ist einfach kein Politiker. Der ist null charismatisch, dann hat er immer diese Stimme, die so klingt, als hätte er eine verstopfte Nase. Das kommt einfach nicht gut rüber. Und Labour haben da irgendwie so ein Faible. Sie hatten auch mal eine Zeit lang einen Anführer, Ed Miliband, ist ein super Typ.
Wie heißt der? Miliband.
Ed Miliband.
Miliband geschrieben. Ja. Miliband. Bayern, also Milch, Milchband.
Von Miliband. Der eigentlich ein super Typ ist, der ist auch jetzt Minister, aber der lispelt so brutal, dass man eigentlich ihn einfach nicht ernst nehmen kann auf der politischen Bühne.
Schwierig.
So Sprachfehler
sind. Aber es geht ja um Inhalte.
Nee, geht es eben überhaupt nicht.
Ach so.
Es geht nicht um Inhalte, weil zum Beispiel, also Labour, diese Asylanträge sind sehr gefallen, die Wartezeiten beim NHS sogar sind gefallen und was sie machen im Hintergrund, sie sprechen mit der EU und zum Beispiel sind sie dem Erasmus-Programm wieder beigetreten. Erasmus Plus, also das ist wirklich an sich, was sicher auch an den meisten Leuten vorbeigeht, weil es dann auch wird halt einmal kurz gesagt, wir sind da wieder drin, aber es dauert halt, bis man merkt, was das, wie schön das ist für junge Leute. Aber ich möchte euch sagen, das kostet, also habe ich irgendwo gelesen, über die nächsten 7 Jahre kostet der Wiedereintritt in diesem Programm, in dem sie ja vorher einfach drin waren, 8,7 Milliarden Pfund.
Na, unglaublich.
Das kann man sich doch gar nicht vorstellen.
Das sind aber mal Studiengebühren vom anderen Stern.
Nee, das kostet es halt den britischen Staat.
Ja. Das ist ja das. Das kostet Thema. Ich weiß auch nicht, das könnte auch sein, dass das die EU und den britischen Staat gemeinsam dieses, ich meine, das ist ja wahnsinnig viel Geld.
Das ist schon wirklich tatsächlich eine Zahl, die man hinterfragen müsste mal oder was interessant wäre, mal zu beleuchten, woher
habe ich kommt.
Also was ist das für eine Zahl?
Ja.
Nee, aber das kann ja sein, dass es auch jemand lanciert hat, der...
Das kann durchaus sein, wie damals beim Johnson auf dem Bus stand, was man pro Woche bezahlt.
85 Fantastilliarden pro Sekunde und damit haben sie ja dann den Brexit
ausgelöst. Also selbstverständlich, aber das wissen ja unsere HörerInnen auch, dass wir grundsätzlich faktenfrei.
Ja, deswegen sage ich auch, ich habe es gelesen, aber ich habe es garantiert nicht gelesen in irgendeinem Artikel, wo es also unmöglich und so,
sondern
es
war
eher...
Aber auf jeden Fall ist teuer. Okay.
So, deswegen könnte es fast sein, dass es vielleicht stimmt,
aber man kann es schon wieder draufgedroschen, auch wenn man sagt, dafür gibt er jetzt irgendwie in 8 Jahren 7 Milliarden
aus. Das habe ich zumindest nirgends gehört. Okay. Weil auch das Thema ist erstens natürlich so ein bisschen kompliziert und zweitens, wie gesagt, also Reform, zumindest habe ich das nicht gehört, dass die da drauf rumreiten, weil ich glaube, die möchten mit dem Brexit überhaupt nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Mhm. Weil,
und das aber ist, es könnten ja, da sind ja auch, das ist ja das Wesen dieses Programms, dass Leute, die nicht aus Großbritannien sind, dorthin kommen.
Ja.
Und die will man ja da nicht haben. Auf der anderen Seite haben wir ja, das muss man auch beachten, bei all den Kosten, es hat natürlich auch einen Nutzen, weil die Studierenden, die halt ins Land kommen, müssen irgendwo wohnen, die müssen was essen und so weiter. Da haben viele Familien zum Beispiel auch die Möglichkeit bisher ja angeboten, dass man irgendwie ein Zimmer vermietet, ja, oder so.
Ja, natürlich.
Also insofern bringt es ja natürlich dem Land durchaus noch was. Und andersrum natürlich auch, es können ja britische Studierende eben wieder raus in die EU zum...
Ja, ich meine, das ist ja, ich finde das Erasmus, studieren. Also den Ausstieg aus dem Erasmus-Programm fand ich auch deswegen so perfide, weil es gibt ja, wann ist es, vor 10 Jahren war das Referendum und seit 2020 ist es durchgezogen. Wenn du damals irgendwie 14 warst oder so, du hast dir diese Möglichkeit überhaupt nicht mehr. Das geht, glaube ich, echt ganz schön schnell, dass eine neue Generation dann junge Erwachsene wird, die überhaupt nicht mehr...
Die isoliert also, sind dann.
Ja, aber die wissen auch nicht, dass sie isoliert sind, sondern es ist einfach ganz normal, dass es überhaupt nicht in Frage kommt, dass man irgendwie nach Portugal geht oder nach irgendwie nach Kroatien oder nach Deutschland.
Sondern, das ist vor der Tür und es ist aber nicht...
Das entfremdet schon. Und ich finde, also grundsätzlich muss man sagen, dass man als Populismus in der Praxis betrachtende Person schon so ein bisschen, also ich finde schon, man kann so ein bisschen verzweifeln, wenn man sich eben doch fragt, wie kann es immer noch sein, dass die Leute so irrsinnig gegen ihre eigenen Interessen wählen? Also
Was erhoffen Sie sich vor allen Dingen davon?
Ja, das ist ja Komplexität letztlich. Es ist ja immer so, dass das Wesen der Dinge ist, dass sie komplexer sind, als man sich das vorstellen kann, wenn man sich nicht mit diesen Dingen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, eigentlich das der Hauptgrund.
Ja.
Weil da gibt es ja immer das schöne Wort bei uns, der gesunde Menschenverstand. Ja. Und der gesunde Menschenverstand heißt, ich denke mir das halt so und das wird schon stimmen. Und darauf baut ja der Populismus auf. Da ist ja manchmal auch was Wahres dran, aber meistens sind eben Dinge nicht so einfach, wie man sich mit dem gesunden Menschenverstand, den man zu haben glaubt, vorstellen kann. Und das ist eigentlich der Grund, warum Populismus so gut funktioniert, weil man einfach die einfache Lösung sagt, das ist doch klar, das ist doch mal scheiße. Und also ja, natürlich, stimmt, hat er total recht, dieser ganze Käse. Aber wenn man da eben hinter die Kulissen schaut, wird es halt ein bisschen komplexer. Und jedes Ding hat ja auch seine zwei Seiten und so weiter. Und das, ich glaube, man kann immer nur, müsste eigentlich viel mehr auch in der Bildung, ja, nicht nur in Großbritannien, sondern auch bei uns und sonst wo in den Demokratien, das erklären, dass es eben die einfachen Lösungen klingen immer so gut und die haben ja immer auch einen kleinen wahren Kern, aber es ist nicht immer das.
Ja, aber weißt du das? Aber was du gerade sagst, das ist, da gebe ich dir völlig recht, wir leben aber natürlich in einer Zeit, wo überhaupt für nichts mehr Zeit ist, weil das sind ja alles mühselige Prozesse. Und die irrsinnige Schnelligkeit, in der alles natürlich verhandelt wird, auf den sozialen Medien auch mal dreimal so schnell wie in den herkömmlichen Medien. Wann soll irgendwie Zeit sein zu sagen, okay, wir müssen das jetzt halt mal ausprobieren und wir schauen mal und das dauert ein bisschen und wir lassen jetzt auch mal ich finde Herrn Merz unsäglich in seiner Regierungsaktion, aber trotzdem würde ich gerne, dass diese bescheuerte Koalition jetzt durchhält bis zum Schluss und dass wir nicht sagen, die müssen jetzt alle weg und wir machen, weiß nicht, Minderheitsregierung oder sofort eine Neuwahl. Wofür denn? Man muss, und so ist es jetzt in Großbritannien, ist es natürlich genauso, weil Keir Starmer, wie du vorher sagtest, pfeift jetzt tatsächlich aus dem allerletzten Loch.
Wegen dem Rücktritt jetzt gestern, dass wir das nochmal einordnen. Der Streeting ist zurückgetreten, weil man ihm nachsagt, er will neuer Labour-Chef werden.
Ja, das sagt mir schon lange nach, aber es kann auch gut sein, also es kann nicht gut sein, wir wissen es jetzt tatsächlich, aber nach diesen Council Elections, die eben so schlecht ausgegangen sind für Labour, dann hieß es natürlich schon in der Presse und davon spreche ich euch, es ist ein Riesengeschrei die ganze Zeit, schon jetzt nicht erst jetzt, sondern schon eigentlich seit Labour an der Regierung ist, ein Riesengeschrei auf allen Kanälen, wie schlecht das alles ist und wie miserabel und der Mann muss weg oder zurücktreten. Am Anfang hieß es ja ganz korrupt, der hat irgendwie eine Brille gekriegt wie eine Brille.
Eine Bildschirmbrille.
Irgendwie
von seinem, von seinem Arbeitgeber.
Ja, oder war in ein Konzert eingeladen mit seiner Frau, also ganz schlimm korrupt, nach diesen wahnsinns korrupten Tory-Jahren. Und dann wirklich, also schmeißt sich die Öffentlichkeit oder die Tory-Presse auf diese Brille zum Beispiel. Also geht's schon mal los. Und dann hieß es ihm, okay, jetzt diese By-Elections waren miserabel und wie viele Hinterbänkler sind jetzt unzufrieden und werden vielleicht ein Misstrauensvotum einleiten. Und es ist so, man braucht 80 Stimmen, also wenn du sagst, du bist Westreating und tritt zurück, brauchst du 80 Stimmen aus der eigenen Partei, parlamentarischen Partei, um zu sagen, wir machen jetzt einen neuen, das heißt Leadership Challenge, also es wird so neu abgestimmt innerhalb der Partei, wer jetzt der Anführer sein soll. Soll es Keir bleiben oder Streeting? Und dann gibt es vielleicht auch noch andere. Wes Streeting hat aber diese 80 Stimmen nicht anscheinend. Ja. Mhm. Trotzdem ist er zurückgetreten und er ist ein Schwergewicht. Und man fragt sich, also wieder frage ich mich, was geht in diesen Köpfen vor? Weil das sind ja eigentlich, du reagierst auf das Geschrei von außen, du lässt, das ist ja auch eine innerparteiliche Sache dann eigentlich, weißt du, so wie der linke Flügel, der andere Flügel und die...
Ja, aber kannst du es so zeitlich einordnen, wenn der sagt, er hat diesen Weg vor sich oder diesen geplanten Weg, Labour-Chef dann zu werden und dann irgendwann Prime Minister. Jetzt wird aber der Gesundheitsminister, der er war ja vielleicht einfach in den nächsten Tagen schon wieder ersetzt von Keir Starmer.
Dann muss er.
Dann stabilisiert sich das wieder. Kann so eine Strategie aufgehen von dem Streeting?
Ja, erstmal braucht er die 80 Leute, die ihn öffentlich unterstützen aus der parlamentarischen Partei, sonst kann er nicht, kann nicht offiziell ein Leadership Contest losgetreten werden. Dann gibt es aber noch im Hintergrund Herrn Burnham, Andy Burnham, der Bürgermeister von Greater Manchester, der ein wirklich charismatischer Typ ist. Der war auch früher schon mal in Westminster, da hat es ihm aber gar nicht so gut gefallen, das fand er irgendwie gar nicht so toll, aber in Manchester ist er sehr, der ist sehr präsent, auch auf der nationalen Bühne. Und viele Labour-Leute sagen, der sollte eigentlich unser Anführer werden. Und die By-Election, von der wir vorher sprachen, in Golden and Denton, da wollte er sich, weil der ist ja kein Parlamentsmitglied zurzeit, der ist Bürgermeister von Manchester. Mhm. Und da wollte er sich aufstellen lassen, mit natürlich dann sehr guten Chancen ins Parlament gewählt werden, um dann eventuell eben auch wiederum eine Leadership-Challenge anzustreben. Das hat damals... Keir Starmer verhindert, dass Andy Burnham sich da aufstellen lässt. Und das war natürlich auch eigentlich ein Zeichen der Schwäche, weil, warum hat er es verhindert? Weil er halt sich schon gedacht hat, nee, das ist irgendwie doof und so. Egal, es hat er dann auch an die Grünen gewonnen. Und jetzt wiederum ist ein anderer Labour-Mensch zurückgetreten, um Andy Burnham diesen Platz, muss natürlich neu gewählt werden in dem Wahlkreis, starker Labour-Wahlkreis, damit Andy Burnham ins Parlament gewählt wird, damit er wiederum... Und das ist aber, da seht ihr mal, das ist eine innerparteilicher Wahnsinn. Ich meine, das Land ist wirklich, ich meine, in England geht's, in Großbritannien geht's so beschissen, da ist seit Jahren, fällt das Bruttosozialprodukt und das sowas steigert sich auch irgendwie exponentiell, je weniger es wird und jedes Jahr mehr dann, also so, es ist wirklich, die haben wirklich, wirkliche Probleme und dann haben sie natürlich das Problem der Isolation, dass sie eben alleine sind. Und diese Themen, es gibt keine Zeit, diese Themen zu beackern. Und wenn man den Populisten
außer
eben
hier
immer
bei uns
hinterherläuft.
Im Podcast.
Ja, wir beackern es.
Ja. Und wir schwenken ja schon auf die Zielgerade Richtung Buckingham Palace ein, weil wir müssen ja ganz kurz auch noch über die Royals sprechen. Die gibt es ja immer noch. Die sind ja immer noch der stabile Anker.
Die sind der stabile Anker und die hatten ja auch neulich, also hatte ja King Charles einen großen Auftritt.
Wo?
Ja, natürlich.
Ja, in Washington.
Ja, stimmt. Oh, da hat er immer ein bisschen so die hat er Cookies mitgebracht aus diese
vielleicht Tee, ich
Dutchie weiß Originals.
Ja.
Dutchie, maybe. Also erstmal war es so, dass es natürlich nur umstrittener Besuch war, weil viele Briten auch sagten, ich meine, es kann doch nicht sein, dass die Labour Party jetzt den armen König da rausrollt und zu diesen entsetzlichen Heinis in Amerika schickt, wo ja
King Farage,
der Amerikaner, der Orangenkönig, ja schon neulich in Großbritannien war und in der Goldkutsche immer im Windsor Park im Kreis gefahren ist.
Weil sie nicht raus wollten,
mit Tomaten geworfen wurde. Und das war ja schon fürchterlich. Und jetzt natürlich auch in der Verzweiflung der König dann wiederum dahin geschickt wird, weil sie eben immer hoffen auf Amerika, dass da irgendein tolles Trade Agreement auch kommt, was nicht kommt. Aber
Wie war der Besuch? Wie kam er an?
Der Besuch kam sehr gut an, weil natürlich Donald Trump jederzeit sich freut, wenn er mit dem König sich treffen darf. Das findet er, weiß man, das findet er toll, weil es ist auch ebenbürtig. Also mal endlich trifft er sich auf Augenhöhe mit jemandem.
Ja, vom Style her.
Und Charles, der, glaube ich, sich gesagt hat, naja, okay, da fahre ich da halt nochmal hin mit meiner Camilla. Und dann sind sie hingegurkt und er hat zwei Ansprachen gehalten. Einen im Congress, Charles, also vor dem versammelten Haus, und einen dann abends beim Staatsbankett. Und wurde sehr gut rezipiert, zumindest in Großbritannien.
Ja, auch hier.
Und auch hier und auch in Amerika in regierungskritischen Kreisen. Die anderen haben wahrscheinlich nicht gemerkt, was er da echt gesagt hat, weil eben mit feiner britischer, mit Understatement und vielleicht Ironie hat er eigentlich den Amerikanern extrem die Leviten gelesen. Also, dass man sich ja erinnerte, was man alles gemeinsam hat und zum Beispiel die Gewaltenteilung und eine unabhängige Justiz und was man so alles erreicht hätte. Und hatte auch so ein paar Scherze gemacht, die auch gut ankamen oder teils auch nicht. Und abends dann, da war natürlich dann legereres Geplauder. Erst hat Herr Trump irgendwas gesagt, was ich kann den Mann nicht anhören, weil das macht mir, also ich physically, I'm getting unwell, wenn ich den sehe und höre, das passt mir gar nicht. Jedenfalls, Charles sprach dann und sagte auch wieder was und dann macht er so, zum Beispiel sagte er, ja, weil das ist ja 250 Jahre Unabhängigkeit, amerikanische Unabhängigkeit, das war ja auch offiziell der Anlass. Ja, und Trump in seiner Rede sagte natürlich nochmal, ja, ihr Briten, also wenn es nicht für uns wäre, dann würdet ihr ja alle natürlich Deutsch sprechen. Und dann sagte Charles, ja, also das hast du ja gesagt. Und dann haben sie gesagt in ihrer Rede, aber wenn ich sie auch nochmal erinnern dürfte, wenn es nicht um uns ginge, dann würden sie jetzt ja alle Französisch sprechen und solche kleinen Dinge. Und,
hat der Trump das verstanden?
Wahrscheinlich nicht, vielleicht schon, wer weiß. Aber es kam, es war einfach so mit so einer netten, irgendwie nett und trotzdem trotzdem.
Okay. Mit Skalpell. Also den Charles kann man schon losschicken.
Charles kann man losschicken, der Besuch ging hervorragend. Trotzdem ist Charles sicher betrübt, wie es in seinem Heimatland zugeht, weil ich glaube nicht, dass er ein Reformfreund ist. Wir haben jetzt noch nicht mal drüber gesprochen, über die wahnsinnige Korruption im Reformlager, aber das nichts.
Über die wahnsinnige was?
Korruption.
Auch nochmal, um Gottes Willen.
Ja, ganz schlimm.
Okay.
Das ist auch ein Bestandteil
von Populismus. Da geht das ganze Erasmus-Geld vielleicht hin.
Praxis.
Ja, da geht wahrscheinlich das Erasmus-Geld, genau.
Wir decken das investigativ Frage, auf, wie immer.
Bewirbt sich für einen Studienplatz in Europa auf jeden Fall.
Benita, es war wie immer ein Ritt.
Ja,
wir schauen, dass das Intervall zum nächsten Brexit on Toast nicht ganz so lang wird.
Intervallfasten ist jetzt mal vorbei.
Das liegt ja wohl an euch beiden. Ihr müsst euch mal ein bisschen zusammenreißen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war auch kürzlich hier ein Zitat. Zusammenreißen.
Wurde
unsere Regierung gerügt. Gut, okay. Benita, herzlichen Dank.
Bitte.
Und auch danke, an euch fürs Zuhören.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.